Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, wir haben im Nachruf von Doris gehört und das ist gar nicht so leicht, jetzt einzusteigen in eine Predigt, denn bei Doris war es so gewesen, da wurde der Glaube zur Tat. Und ich finde immer, dass das Vorbild die stärkste Predigt ist. Und deswegen ist es jetzt nicht leicht, in die Theorie einzusteigen, jetzt eben zu schauen, was im Wort Gottes steht. Denn sie hat es ausgelebt, sie hat es vorgelebt und damit war sie eben dieses eindrückliche Zeugnis. Und dennoch wollen wir uns heute natürlich mit Gottes Wort auseinandersetzen und schauen und prüfen, was es uns zu sagen hat, dass auch bei uns der Glaube zur Tat wird. Das ist mein Wunsch und das hoffe ich so sehr, dass wir ein Stück weit verändert oder zumindest mal mit einer anderen Einstellung oder sogar mit einer Entscheidung eben aus dem Gottesdienst rausgehen und sagen, in diesem Punkt möchte ich mein Leben verändern. In diesem Punkt soll mein Leben neu werden, soll es anders werden, möchte ich nicht mehr in diese Richtung, sondern in jene Richtung laufen, möchte ich eben, dass Gottes Wesen in mir wirklich auch lebendig wird und zur Tat wird. Ja, und wir setzen uns heute mit einem ganz bekannten Gleichnis auseinander, was ihr alle schon im Religionsunterricht gehört habt oder wahrscheinlich auch die ein oder andere Predigt gehört habt. Deswegen meine Bitte, versucht mal, das alles zu vergessen, als würdet ihr zum ersten Mal euch mit dem barmherzigen Samariter auseinandersetzen. Das ist jetzt eure Herausforderung, mal alles beiseite schieben, nicht wissen, ah ja, genau, danach kommt das und jenes. Dann fällt es mir nicht sehr, sehr schwer, was zu vermitteln. Deswegen stellt das hinten an, löscht mal eure Festplatte an dieser Stelle und lasst diese neu beschreiben. Mal sehen, ob es gelingt. Und dann besteht eine Chance, ja, dass man wieder was Neues mitnimmt und sich was verändert. Wir lesen den Text aus Lukas 10, die Verse 25 bis 29. Und siehe, das ist jetzt der Kontext, also bevor das Gleichnis von Jesus erzählt wird. Wir brauchen den Kontext, um den zu verstehen. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach. Versuchte ist so eine Sache, stellt ihn auf die Probe, heißt es in anderen Übersetzungen, was ich besser finde. Also stellt ihn auf die Probe und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Mal so weit. Jesus war damals häufig im Austausch mit den Gesetzeslehrern, denjenigen, die also das Alte Testament, insbesondere die fünf Bücher Mose, sehr, sehr gut kannten. Er war im Austausch mit den Pharisäern, mit den geistlichen Leitern und damit auch den Leitern des Volkes Israels, hat sich also mit ihnen auseinandergesetzt, mit ihnen diskutiert und gesprochen. Und wir sind alle durch die Texte, die wir aus den Evangelien kennen, oft ein Stück weit voreingenommen. Nehmen wir den Begriff Pharisäer. Wenn wir den Begriff Pharisäer heute aussprechen, ja, damit meinen wir jemanden, der heuchelt. Ja, jemand, der also anders lebt als das, was er sagt. Denn da gibt es eben auch Beispiele in der Bibel, dass die Pharisäer wirklich auch geheuchelt haben. Aber stellen wir doch mal diese Vorverurteilung zurück, auch bei diesem Gesetzeslehrer. Versuchen wir doch mal heute, uns nicht auf die Seite Jesus zu stellen, das ist auf der Gewinnerseite. Jesus hat denen dann die Leviten gelesen, hat denen erklärt, wie alles läuft. Versuchen wir uns doch mal in den Gesetzeslehrer hineinzuversetzen, wie er gedacht hat. Und vielleicht erkennen wir die eine oder andere Parallele zu uns und lernen dann auch die Korrektur, die Jesus ihm zugesprochen hat, dass sie auch bei uns wirkt. Deswegen sind wir ja da, wir wollen ja was lernen, wir möchten uns ja verändern. Und jetzt versetzen wir uns mal in diesen Gesetzeslehrer. Also erstmal, er spricht Jesus mit Achtung respektvoll an. Er spricht ihn mit Meister an, mit Lehrer. Also das ist Respekt, tritt er ihm entgegen. Und was macht er? Er stellt ihn auf die Probe. Also er möchte eigentlich etwas verstehen. Er möchte herausbekommen, ob das, was Jesus immer lehrt, steht das eigentlich im Einklang mit dem Gesetz? Ist es denn richtig, was Jesus lehrt? Und das ist doch auch eine Frage, die wir uns stellen. wir prüfen doch auch, sind die Dinge eigentlich mit dem Wort Gottes vereinbar? Also das Ansinnen dieses Gesetzeslehrers, das Ansinnen von ihm war doch gut, ihn auf die Probe zu stellen, mal zu prüfen, Mensch, das, was Jesus lehrt, das ist doch eine neue Lehre. Ist die denn richtig? Ist die denn in Ordnung? Ist die mit dem Alten Testament wirklich übereinzubringen? Und er stellt ihn also dann die Frage. Und er stellt ihn eine Frage, da geht es wirklich um den Kern. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Er geht also nicht auf irgendeine Nebensächlichkeit ein, was vielleicht wir Christen manchmal in den Diskussionen machen. Also er fragt nicht, wie verstehst du jetzt das 580. Gebot von den 600, die es im Alten Testament gibt? Also 400 Verbote, 200 Gebote und dass er da jetzt in den Krümen im Klein-Klein mit ihm diskutieren möchte. Nein, er geht wirklich auf den Kern ein, wie ererbe ich das ewige Leben? Ja, und wenn ich so überlege, was wir Christen oft diskutieren, ja, ist diese Art der Taufe richtig oder dann diskutieren wir die Form des Abendmahls und entzweien uns darüber und vergessen eigentlich, was eigentlich die wesentlichen, die echten, die herausfordernden Themen sind. Ich möchte nur ein Beispiel benennen. Wie wird in der Kirche gestritten, egal ob jetzt, nehmen wir die Freikirchen oder auch die katholische Kirche, ob Frauen predigen dürfen? Das ist eine wichtige Frage, aber ist es der Kern? Ist es ein Grund, sich deswegen zu entzweien? Oder das Taufverständnis? Wir haben anderes Taufverständnis wie andere, aber ist das ein Grund, sich zu entzweien? Oder wie der Jule mir letztens erzählt hat, wie einer sagte, also nur die Elberfelder Übersetzung, das ist die einzige Bibelübersetzung, die richtig ist. Alle anderen sind falsch. Also wir merken, das passt nicht. Also es geht im Evangelium um andere Dinge, um andere Themen. Und dieser Gesetzeslehrer, der hat den Kern in meinen Augen erkannt. Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, Jesus sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Ganz typisch für einen Pharisäer, auch wie Jesus ja den Pharisäern sehr nahe stand, auf eine Frage hat man mit einer Gegenfrage geantwortet. Ja, also du fragst jetzt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und Jesus wusste ja, dass dieser Gesetzeslehrer, der hatte natürlich eine Antwort im Hinterkopf. Also, was liest du? Und da antwortet er, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Eigentlich überrascht doch die Antwort hier. Also Petrus stand jetzt vielleicht nebendran und tippt Jesus vielleicht im Gedanken an und sagt, Mensch, ich dachte mit dem Einhalten von Gesetzen, die Frage ist doch völlig falsch, was muss ich tun? Ich habe doch gedacht, dass du letztendlich die Errettung bist. Du hast doch auch zu dem Nikodemus gesagt, wenn es um das Ererben des Reiches Gottes geht, ja, dann brauchen wir eine Wiedergeburt. Wie kommt es, dass Jesus hier anders antwortet? Der Grund könnte vielleicht folgender sein. Wenn wir uns mit dem Gesetz auseinandersetzen, dann merken wir irgendwann, wir können diese Gebote gar nicht einhalten. Wir können das Gesetz Gottes nicht vollständig einhalten. Und weil wir das Gesetz Gottes nicht einhalten können, verfehlen wir an und für sich das, was er für uns vorgesehen hat. Und das Gesetz überführt uns damit letztendlich von Sünde und damit erkennen wir, wir brauchen einen Retter, wir brauchen einen Erlöser, wir brauchen jemanden, der uns von unserer Schuld befreit. Und Jesus führt ihn über das Gesetz an und für sich zu dieser Erkenntnis. Das ist sein Ziel. Das hat er übrigens mit dem reichen Jüngling genauso getan. Als der reiche Jüngling fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben, sagt Jesus auch, halte die Gebote. Und dann merken wir wahrscheinlich irgendwann, die Gebote zu halten, das werden wir, wenn wir es ernst prüfen, wenn wir ernstlich uns damit auseinandersetzen, dass uns das nicht gelingt. Das ist nicht der Weg der Nachfolge, das ist nicht der Weg zum ewigen Leben. Ja, also so war es dann die Diskussion gewesen und das Interessante ist ja erstmal, dass der Gesetzeslehrer hier wirklich aber eine sehr gute Antwort gibt dahingehend, dass er sagt, den Nächsten lieben wie sich selbst, Gott lieben von ganzem Herzen, das waren ja genau die Aussagen, die Jesus getätigt hatte. Als Jesus gefragt wurde, was ist das größte Gebot, antwortet Jesus genau mit diesen beiden Aussagen. Und so gesehen könnte man doch an für sich sagen, nach dieser Diskussion, nach diesem kurzen Gespräch, dass es an für sich zu Ende ist. Ja, also Jesus fragt ihn, was steht da drin? Er antwortet, sagt also, man soll Gott lieben von ganzem Herzen und seinen Nächsten wie sich selbst. Und da sagt Jesus, ja, du hast richtig geantwortet, so wirst du lieben. Wir beide sind uns einig, wir haben die gleiche Einstellung, gleiche Auffassung. Gespräch ist beendet, prima, jetzt gehen wir zum Kaffee trinken. Und wir merken, das macht dieser Gesetzeslehrer nicht, sondern er merkt, da ist noch was, wo wir nicht übereinstimmen. Wir haben noch eine unterschiedliche Auffassung, Jesus. Du siehst noch Dinge anders als ich. Und jetzt ist er derjenige, der eine Frage stellt. Davor hatte Jesus die Gegenfrage gestellt, jetzt war er an der Reihe. Und er fragt eben auch wieder ganz typisch, wer ist denn mein Nächster? Und jetzt wird es interessant. Ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, der Gesetzeslehrer kannte nämlich Jesu Aussagen und wollte jetzt wirklich zu diesem Kern übergehen, hält sich Jesus an das Alte Testament. Und da lesen wir jetzt in 3. Mose 19, denn da ist ja dieses Zitat drin vor dem Nächsten. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also hier steht eindeutig drin, wenn es um das Volk Israel geht, du sollst nicht gegen die deines Volkes, da sollst du keinen Groll haben, du sollst ihn lieben, du sollst wirklich ihm zugewandt sein. Und es steht aber genauso auch im Alten Testament, beispielsweise bei David. Im Psalm 139 steht das. Ach Gott, wolltest du doch den Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen? Denn voller Tücke reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Das kannte der Gesetzeslehrer auch, diesen Text. Also wir sehen, der Gesetzeslehrer, er ist von diesem Gedanken aus dem Alten Testament voll und ganz überzeugt, ich soll den Nächsten aus meinem Volk, den soll ich lieben, aber meinen Feind, das steht im Gesetz drin, den sollst du hassen. Und Jesus predigt in der Bergpredigt, das steht in Matthäus 5, Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ja, hat David gesagt. Ich aber sage euch. Jesus stellt sich über das Gesetz, stellt sich über das Alte Testament und sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Können wir ein bisschen mit dem Gesetzeslehrer mitempfinden? Ich weiß nicht, wie geht's euch? Er war vom Alten Testament geprägt. Er hört jetzt von Jesus eine Lehre, die mit dem Alten Testament nicht übereinstimmt. Und da ist er im Zwiespalt, da hat er ein Problem damit. So wie ja auch wir doch ein Problem haben, wenn wir merken, Mensch, Dinge sind irgendwie mit der Bibel nicht vereinbar. Weil wir wissen heute, ja, die Bibel ist abgeschlossen, die ist jetzt letztendlich abschließend offenbart, aber das war ja zur damaligen Zeit noch nicht so klar. Jesus entwickelt das Alte Testament weiter. Das Alte Testament, die ganzen Gesetze wurden 1500 vor Christus dem Mose und dem Volk Israel gegeben zu einer Zeit, da war das Volk moralisch in einem desolaten Zustand. Wenn es dann heißt, du sollst nicht töten, ich muss euch sagen, das ist für mich keine Einschränkung. Das ist genauso, wenn es heißt, du darfst nicht mit 300 über die Autobahn fahren. Also, das kriege ich hin. Aber zur damaligen Zeit war das was völlig anderes. Und wenn es dann beispielsweise dann im 5. Mose 21 heißt, hört zu, was da steht im Alten Testament. Wenn jemand einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und auch, wenn sie ihn züchtigen, ihn nicht gehorchen will, und wenn ihr Vater und Mutter ergreifen und wenn ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser unser Sohn ist widerspenstig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Prasser und Trunkenbold, dann sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt, dass er sterbe. Da schaudert es uns doch heute, wenn wir sowas lesen. In der damaligen Zeit aber, da war es so gewesen, ein patriarchalen System. Der Patriarch hat buchstäblich darüber entschieden, ob in seiner Familie, in seiner Sippe jemand stirbt oder nicht. Das bedeutet also, an dieser Stelle hat das Gebot, du sollst nicht töten, eine ganz andere Bedeutung bekommen. Oder genauso auch, dass eben der Patriarch solche Entscheidungen nicht mehr treffen durfte. Ja, die Ältesten waren nochmal ein Schutzwall. Für die damalige Zeit war es gut, dass ein solches Gesetz reinkam, aber was ein Glück, sagt Jesus, ja, du sollst dich töten, geht ja viel, viel weiter. Und deswegen, das Alte Testament, es zeigt uns ein Stück weit etwas von Gottes Wesen, aber es wurde weiterentwickelt und die abschließende Offenbarung haben wir mit Jesus Christus. Und deswegen verstehen wir auch das Neue Testament, verstehen wir eine Bergpredigt, den Text, den ich gerade gelesen habe, nur wenn wir das Alte Testament uns vor Augen führen und uns damit intensiv auseinandersetzen. Oder auch ein Abendmahl verstehen wir nur, wenn wir auch das Passa verstehen. Aber zurück jetzt zu unserem Text. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach, wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn das jetzt? Also ist es jetzt nur der aus dem Volk Israel? Und jetzt antwortet Jesus mit diesem Gleichnis. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabging und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Versetzen wir uns nochmal in die damalige Zeit. Zur Zeit Jesu war es so gewesen, dass die Römer außerordentlich hohe Steuern verlangten vom Volk. Zusätzlich König Herodes hatte ja unglaubliche Bauten in Israel erstellen lassen und seine 3 Söhne haben genauso auch enorm viele Steuern erhoben, um einerseits ihren aufwendigen Lebensstil pflegen zu können, aber auch um den Tempel weiterhin, dass der eben instand gehalten werden konnte. Das mit der Tempelgroschen, ihr kennt die Geschichte. Das heißt also, das Volk stand unter einem enormen Druck und ein großer Anteil, man spricht so von 30%, war unter der Armutsgrenze. Also 30% der Bevölkerung, da war Hunger was ganz Normales. Und diejenigen, die als Tagelöhner arbeiteten, ja, da waren schon welche dabei. Ja, man kam halt so gerade noch über die Runden, aber eben ein Drittel ungefähr nicht. Und dass da viele dann in die Kriminalität kamen, das kann man sich durchaus vorstellen. Und deswegen war es so gewesen, dass Raub was völlig Normales und Alltägliches war. Und die Römer haben wie reagiert mit Kreuzigung, um eben das Volk in Schach zu halten. Und es gab diese eine Straße, die ist auch historisch belegt, von Jerusalem. Die geht runter nach Jericho. Das sind ungefähr 27 Kilometer. Das ist ein Trampelpfad. 1000 Meter Höhenunterschied ungefähr, von 800 Meter auf rund minus 200 Meter, wo Jericho liegt. Und auf diesem Trampelpfad geht jetzt dieser Mann, dieser Mensch. Ein Mensch ging eben diesen Weg hinunter. Normalerweise ging einer da nicht alleine runter. Denn da waren überall Höhlen, da gab es immer wieder Überfälle. Und aus diesem Grund machte man das eigentlich nicht. Und wenn Jesus da sagt, ja, da geht ein Mensch alleine runter, wussten die schon, okay, da kann jetzt was passieren. Und sie konnten auch nachvollziehen, dass dieser Mensch hier entsprechend überfallen wird. Konnten also den Rahmen sehr gut einordnen. Und jetzt heißt es, sie zogen ihm die Kleider aus und schlugen ihn halb tot. Ja, warum ziehen die denn dann die Kleider aus? Ja, wenn man davor draufschlägt, gehen die ja kaputt. Die haben denen einfach die Kleider gestohlen und haben ihn danach halb tot geschlagen. Genauso auch wie Jesus damals ausgepeitscht wurde. Sie zogen ihm die Kleidung aus und nachher wurde er ausgepeitscht. Ja, später wurde seine Kleidung verlost. Also wir merken, es ist so unglaublich und da läuft ein Schauer über den Rücken. Sie gehen äußerst vorsichtig und behutsam mit Kleidung um, die Menschen. Und demjenigen, der sie trägt, der wird halb erschlagen. Uwe Schäfer hat es in einer Predigt so beschrieben, auch zu dem barmherzigen Samariter. Deins ist meins und du bist mir egal. Nach dem Motto handeln diese Räuber. Sie erschlagen ihn halb und lassen ihn halb tot liegen. Ja, und dann kommt also, oder dann besteht also jetzt nur noch ein kleines Zeitfenster, dass er überleben kann. Er liegt jetzt hier in der Wüste. Im Sommer ist es sehr heiß. 1-2 Stunden ist er wahrscheinlich in diesem Zustand verdurstet und stirbt. Oder auch in der Nacht, wenn es eiskalt wird. Und dann kommt ein Levit vorbei. Kommt vielleicht gerade auch vom Tempeldienst, also von oben von Jerusalem herunter, hat Gott gesucht und geht runter, also in Richtung Jericho, sieht jetzt diesen halb Erschlagenen und geht auf der anderen Seite vorüber. So, bitte urteilt jetzt nicht vorschnell über diesen Leviten. Der sieht nur, Mensch, der wurde hier überfallen an dieser gefährlichen Straße. Wo sind denn jetzt die Räuber? Bin ich der Nächste? Was ist denn, wenn wir in Frankfurt sind, nachts um 2, im Bahnhofsviertel, da wo unheimlich viel Kriminalität ist, gibt sehr viele Drogenabhängige und Dealer, da ist jemand zusammengeschlagen worden, wir kriegen es vielleicht gerade doch mit, wie also hier eine Gruppe wegrennt. Also wir merken, das war keine ungefährliche Situation für den Leviten. Und er dachte vielleicht nur, ja, was ein Glück hat es mich nicht erwischt. Und ja, ist schon schlimm mit der ganzen Kriminalität heutzutage. Und ja, Gott sei Dank, dass du mich bewahrst und geht schnell weiter. Hauptsache, mich erwischt es nicht. Und danach kommt nach dem Leviten der Priester. Denkt man natürlich, ja, aber der müsste jetzt ja helfen. Die Priester, die waren ja nochmal herausgestellt unter den Leviten. Priester waren diejenigen, die Opferdienste im Tempel vollbrachten oder verrichten mussten oder durften. Ja, der hatte natürlich den gleichen Gedanken. Der hatte natürlich auch Angst, dass es ihn treffen könnte. Und bei ihm kam aber noch ein Punkt dazu. Wir lesen 3. Mose 21, 1 bis 4. Und der Herr sprach zu Mose: Sage den Priestern, den Söhnen Aarons, das war ein Priester, das war ein Sohn Aarons, und spricht zu ihnen: Ein Priester soll sich an keinem Toten seines Volkes unrein machen, außer an seinen nächsten Blutsverwandten, an seiner Mutter, da werden jetzt einige Ausnahmen genannt. Und in Vers 4 heißt es dann: Doch an einer Verheirateten und seinem Volk soll er sich nicht unrein machen, er würde sich entheiligen. Ja, wenn jetzt also der Priester hingeht und kümmert sich um den und in dessen Armen stirbt der, dann ist der entheiligt. Er ist entweiht, heißt es in einer anderen Übersetzung. Er könnte seinen Priesterdienst gar nicht mehr verrichten. Der Priester kann doch eigentlich gar nichts dafür. Der durfte doch eigentlich nach dem Alten Testament dem gar nicht helfen. Er kann doch nichts dafür, dass Gott diese Gebote gemacht hat. In den 60er Jahren war doch in Hamburg diese Sturmflut gewesen. Damals war Helmut Schmidt Innensenator in Hamburg. Ich meine, er war Innensenator. Was hat er gemacht? Er hat sämtliche Gesetze übertreten, hat die Bundeswehr beauftragt und durch sein konsequentes Handeln sind viele Menschen vor dem Tod bewahrt worden. Das vergleichen wir jetzt mal mit dem, was im Ahrtal passiert ist. Da wurden Gesetze eingehalten. Jetzt haben wir uns mit diesen beiden geistlichen Persönlichkeiten auseinandergesetzt, haben vielleicht ein bisschen nachempfunden, warum sie so gehandelt haben. Und bei allem Verständnis dennoch, sie haben völlig versagt. Sie haben völlig versagt, haben also nicht das gemacht, was an und für sich anstand, eben diesen Menschen zu helfen. Und man fragt sich natürlich jetzt, wen lässt Jesus als nächstes auftreten? Also auf unsere Zeit übertragen, da kam ein Ältester vorbei, ein Pfarrer, ein Diakon. Die haben also versagt und da denkt man, jetzt kam, was nehmen wir jetzt, ein einfaches Gemeindemitglied vorbei und hat sich jetzt um den gekümmert. Oder auf die damalige Zeit übertragen, ja, ein Tagelöhner kam vorbei, selbstlos, hat selbst kaum was zu essen, kümmert sich um den. Jesus ruft einen Samariter auf. Und wir haben ein verklärtes Bild von den Samaritern. Wir denken an den Arbeiter-Samariter-Bund. Die Samariter waren mit den Juden total verfeindet. Sie waren völlig verfeindet mit ihnen. Und den ruft jetzt Jesus in seinem Gleichnis auf, dass der kommt. Und damit man das nachempfinden kann, wie die verfeindet waren, vielleicht entsinnt ihr euch an die Geschichte, als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist, nicht zur Kreuzigung, das war also einmal davor, er ist auf dem Weg mit seinen Jüngern nach Jerusalem und schickt Boten vor in ein Samariterdorf und bittet darum, aufgenommen zu werden. Und die Samariter sagen, wenn du nach Jerusalem gehst, bei uns kommst du nicht unter. Dich nehmen wir nicht auf. Wie reagieren jetzt Jakobus und Johannes? Also eine völlige Überreaktion in meinen Augen. Die sagen zu Jesus, sag mal Jesus, du tust ja Wunder, genauso ja auch wie Elia. Sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, dass dieses ganze Dorf vernichtet wird? Also man kann vielleicht mal ein bisschen nachvollziehen, was für ein Hass auch an Jakobus und an Johannes auf die Samariter hatten. Und in der Geschichte, das liest man auch, Kardinal Ratzinger beschreibt es in seinem Buch, um 5 nach Christus sind die Samariter auf dem Tempelplatz eingedrungen. Die müssen also die Tempelwache überwunden haben und haben auf dem ganzen Tempelplatz und auf dem Altar menschliche Knochen verteilt, um letztendlich diese heilige Stätte zu entweihen. Also wie kann ich den Juden einen möglichst großen emotionalen Schaden zufügen? Das haben sie gemacht. Also man merkt, wie die verfeindet sind. Und Jesus wählt jetzt, wenn er mit diesem Gesetzeslehrer spricht, ausgerechnet einen Samariter. Ja, wen hätte er uns gesagt? Wen hätte er denn uns genannt? Ja, dem Klimaaktivisten hätte er vielleicht gesagt, ja, da kam der Fahrer einer Corvette vorbei. 6 Liter Hubraum, 25 Liter Spritverbrauch. Und als er den Klimaaktivisten sah, erbarmte er sich, vergaß seine gepflegten Ledersitze und hob den völlig mit Blut verschmierten Menschen in seine Corvette hinein und fuhr ihn zur nächsten Herberge. Oder was würde er zu uns sagen? Ich weiß es nicht, ja. Vielleicht würde er zu einem aus der Brüdergemeinde sagen, dass jemand aus der evangelischen Kirche von der liberalen Fraktion, dass er sich gekümmert hat. Und so können wir jetzt alle überlegen, wen hätte er bei uns eingesetzt? Er hätte jemanden eingesetzt, mit dem wir nicht einverstanden sind, mit dem wir völlig konträr sind. Und er beschreibt ja dann auch, wie dieser Samariter sich um diesen Verletzten, um diesen halb totgeschlagenen kümmert. Er desinfiziert die Wunden mit Wein und Öl. Er, auf dem Reittier bringt er ihn in die Herberge und bezahlt sogar für den Aufenthalt für 2 Nächte. dass er gepflegt wird. Der Samariter, weil er so erbarmungsvoll ist, weil ihn so jammerte, das heißt ja dieser Begriff, das hatten wir schon mal, ihm drehten sich die Därme um vor lauter Not, weil er das so schlimm fand, diesen Anblick. In diesem Augenblick vergisst er die Räuber. Er hat keine Angst davor, obwohl er eine fette Beute gewesen wäre. Der hatte sogar ein Reittier. Ein Reittier, eine ordentliche Kleidung. Ich meine, der hatte ja auch Geld, das sah man dem an. Das hat er alles vergessen in diesem Augenblick, weil ihm der Mensch wichtiger war. Also was nutzt uns der Glaube oder was nutzt der Glaube des Leviten und des Priesters? Was nutzt denn mein und dein Glaube, wenn wir keinerlei Mitempfinden, keinerlei Empathie haben und daraus Handlungen folgen? Jakobus schreibt, was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Was nutzt der Glaube von diesem Priester und diesem Leviten? Was nutzt unser Glaube, wenn wir nur religiöse Riten vollbringen, sonntags im Gottesdienst sitzen, aber der Glaube hat im Alltag keinerlei praktische Relevanz? Kann der Glaube ihn selig machen, wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat, tägliche Nahrung fehlt und jemand unter euch spricht zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Jakobus sagt auch später noch, ich will dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Was hat unser Doris beeindruckt? Nicht das, was sie gesagt hat, sondern was sie gelebt hat. Das hat uns doch beeindruckt. Und so fragt Jesus den Gesetzeslehrer und er fragt auch uns, wer von diesen dreien meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Und das Schöne ist, was ich jetzt bei diesem Gesetzeslehrer meine zu erkennen, er spricht hier über einen Feind, der Gesetzeslehrer. Er hat den Samariter als Feind angesehen. Er sprach, der, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Also er hebt diese positive Tat des Samariters hervor und sagt, ja, der also Barmherzigkeit gezeigt hat, der hat richtig gehandelt. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. So, wie handeln wir mit Menschen, denen wir nicht wohlgesonnen gegenüberstehen? Das ist ja die Herausforderung, die letztendlich Jesus diesen Gesetzeslehrer mitgibt und auch uns, glaube ich, mitgeben möchte. Wie handeln wir? Wenn wir Gutes unserem Ehepartner tun, unseren Kindern oder dem netten Kollegen, mit dem wir uns so gut verstehen, oder wenn wir dem einen Nachbarn helfen, der uns auch immer hilft, wenn wir den lieben. Also, was ist daran besonders? Jesus fordert uns heraus. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, das ist zu den Alten gesagt worden. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Ja, und das ist mein Wunsch für heute, dass wir das mal ein bisschen praktisch werden lassen. Ich glaube, jeder von uns hat den einen oder anderen Menschen vor Augen und man sagt, also der hat mir echt Unrecht getan und vielleicht auch keine Kleinigkeit. Es gibt ein anderes Beispiel in der Bibel, da werden wir aufgefordert oder in dem Gleichnis wird aufgefordert, dass jemand vergeben soll. Da geht es um die Schuld umgerechnet auf heute von 3 bis 4 Monatsgehältern, wenn man das in Währung mal umrechnen möchte. Ich hatte jemanden betrogen mit 10.000 Euro oder hat deinen Namen hat über deinen Namen einfach falsche Dinge verbreitet, Rufmord begangen, Also ruhig auch wirklich heftige Dinge. Und da fordert Jesus auf, wir sollen für die beten, wir sollen für die bitten. Und liebe Geschwister, ich glaube, wenn wir das mal in die Tat umsetzen, einfach sagen, ja Herr, auch wenn sich in mir an und für sich alles strebt, dagegen strebt, ich möchte das an und für sich nicht, aber deinem Wort folgend bitte ich für diese Person. Ich bitte darum, dass du diese Person segnest, dass es ihr gut geht. Ja, und vielleicht auch durch den Segen sie zur Umkehr kommt, das würde ich mir wünschen, aber losgelöst davon, ich bete für sie, wirke du, Herr Jesus. Und ich möchte auch selbst frei werden, einfach von den Vorwürfen, von den Gedanken, die ja mich belasten. Schenke du das. Wollen wir das heute mal so machen? Stehen wir auf und gehen auch direkt zum Abendmahl über. Und wir haben ja die Möglichkeit jetzt auch, wenn ich die Einsetzungsworte dazu lese, vom Abendmahl, dass wir überlegen, Mensch, für welche Person möchte ich jetzt bitten? Wer steht mir hier vor Augen, wo es sich innerlich sträubt? Und dennoch wollen wir nach dem Wort Gottes handeln und das mal aussprechen. Und ich glaube, da geht was von aus. Ich habe das selbst erlebt. Ich habe letztens auch für jemanden gebetet, wo es sich in mir gesträubt hat. Und ich muss euch sagen, danach, da war gar nicht mehr so dieser Vorwurf da. Die Vorbehalte, das geht weg. Gottes Wort wirkt. Wir werden selbst heil an dieser Stelle und können das auch erleben.